Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 8 und um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Liebe Spätlese, Hörerinnen und Hörer, anstelle unseres üblichen Seniorenmagazins widmen wir die heutige Spezialsendung dem deutschen Apotheker Friedrich Wilhelm Zerthürner. Wolfhard Schlassus stellt Ihnen den Entdecker des Morphins in der kommenden Stunde vor. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Wissen Sie, wer Zerthürner war? Natürlich wissen Sie es. Und damit weisen Sie sich als Angehörige oder Angehöriger einer Minderheit aus. Zum Beispiel gibt es in Hameln eine Zerthürnerstraße und die Zerthürner Realschule. Das ist Allgemeingut in Hameln, aber es folgt ein verwirrendes Durcheinander von Meinungen, wenn nach Zerthürner gefragt wird. Mit Zerthürner, der einen Teil seines Lebens in Hameln verbrachte, mit der Entdeckung, die er machte und deren Bedeutung für uns, befassen wir uns in dieser Stunde. Ich bin Wolfhard Schlassus. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben.
Thank you.
Friedrich Wilhelm Sertürner wurde am 19. Juni 1783 in Neuhaus bei Paderborn, dem Sitz des Fürstbischofs, geboren. Sein Vater war ein Landvermesser und Wegebaumeister. Ein angesehener Beruf, aber die Einkünfte scheinen dem nicht angemessen gewesen zu sein. Sertürner wuchs in beengten Verhältnissen auf. Sein Vater ermöglichte ihm dennoch eine gute Schulbildung und gab ihm selbst zusätzlich naturwissenschaftlichen Unterricht. Leider starb der Vater sehr früh, als Sertürner 15 Jahre alt war. Ein Jahr später, gerade 16 Jahre alt geworden, begann er in einer Apotheke eine Lehre, die er nach 4 Jahren erfolgreich beendete. Der 20-jährige Sertürner war ehrgeizig. Mit dem ruhigen Leben eines Apothekers in kleinstädtischer Idylle wollte er sich nicht zufrieden geben. Schon während seiner Gehilfenzeit experimentierte er eifrig im Laboratorium. Er wollte wissen, worauf die Wirkung der Arzneipflanzen beruhte. Eine der wichtigsten Arzneien seiner Zeit war das Opium. Deren Anwendung barg jedoch große Risiken. Gleiche Mengen des Wirkstoffs hatten oft ganz ungleiche Wirkungen. Für diese Erscheinungen gab es zu Sertürners Lehrzeit noch keine befriedigenden Erklärungen. Der junge Mann in Paderborn vermutete, dass im Opium in unterschiedlichen Konzentrationen ein Stoff enthalten ist, der die schmerzlindernde Wirkung verursacht. In diesem Sinne experimentierte er. Friedrich Wilhelm Sertürner berichtete bereits 2 Jahre nach Beendigung seiner Apothekerausbildung, er war 22 Jahre alt, dem berühmten Naturwissenschaftler Dr. Johann Bartholomäus Tromsdorf über die Ergebnisse seiner Forschung. Der veröffentlichte sie in seinem Journal der Pharmazie.
Sertürner hatte im Opiumsaft einen Stoff mit alkalischen Eigenschaften gefunden, indem er die betäubende Substanz des Opiums erkannte. Ein Hund versank nach der Injektion des gefundenen Stoffes in Schlaf, der jedoch ausblieb, wenn aus dem Opiumextrakt der entsprechende Bestandteil entfernt worden war.
Mit bescheidenen Mitteln hatte der junge Apothekergehilfe eine wissenschaftliche Großtat vollbracht. Weitere Ergebnisse der Arbeiten des jungen Sertürners wurden im gleichen Journal 1806 veröffentlicht. In dieser arzneigeschichtlich wichtigen Publikation mit der Schilderung von 57 Versuchen ist die Entdeckung des Morphiums enthalten.
Diese Entdeckung stellt Sertürner an den Anfang einer Entwicklung, die für seine Epoche etwa von gleicher Bedeutung war wie für unsere Zeit die Entwicklung des Penicillins. Sertürner hatte nicht nur einen bis dahin unbekannten Pflanzeninhaltsstoff isoliert, vielmehr hat er den Repräsentanten einer völlig neuen Klasse von Verbindungen gefunden. Seine Entdeckung steht damit am Anfang der Alkaloidchemie. Sie leitete die gezielte Anwendung einer ganzen Reihe hochwirksamer Arzneimittel ein, die auch heute noch unverändert aktuell in der Therapie verschiedenster Erkrankungen Einsatz finden.
Sertürners Erkenntnisse fanden zunächst kaum Beachtung. Bis das soweit war, verging noch mehr als ein Jahrzehnt. Inzwischen hatte Sertürner die Apotheke in Paderborn verlassen und war im Frühjahr 1806 nach Einbeck gezogen. Als 1808 durch Napoleon auch die Gewerbefreiheit für Apotheken eingeführt wurde, konnte er eine eigene Apotheke erwerben. In Einbeck nahm Friedrich Wilhelm Sertürner seine Untersuchungen über das Morphium wieder auf. Er berichtete darüber.
Um meine früheren Versuche streng zu prüfen, bewog ich 3 Personen, von denen keine über 17 Jahre alt war, zugleich mit mir Morphium einzunehmen. Gewarnt durch die damaligen Wirkungen, gab ich jedem nur 0,5 Gramm in einer halben Drachme Alkohol aufgelöst und mit einigen Unzen destilliertem Wasser verdünnt. Eine allgemeine Röte, welche sogar in den Augen sichtbar war, überzog das ganze Gesicht, vorzüglich die Wangen, und die Lebenstätigkeit schien im Allgemeinen gesteigert. Ohne dass wir den vielleicht schon sehr üblen Erfolg abwarteten, wurde von uns nach 1/4 Stunde noch 0,5 Gramm Morphium als grobes Pulver aufgelöst, mit 10 Tropfen Alkohol und 0,5 Unze Wasser verschluckt. Der Erfolg war bei den 3 jungen Männern schnell und im höchsten Grade verschieden. Er zeigte sich durch Schmerz in der Magengegend, Ermattung und starke an Ohnmacht grenzender Betäubung. Auch ich hatte dasselbe Schicksal. Liegend geriet ich in einen traumartigen Zustand. Nach dieser wirklich höchst unangenehmen eigenen Erfahrung zu urteilen, wirkt das Morphium schon in kleinen Gaben als heftiges Gift.
1817 erschien ein Aufsatz von Sertürner in Gilberts Annalen der Physik. Hier nennt Sertürner die schlafmachende Substanz erstmals Morphium, nach dem Gott des Schlafs. Jetzt wurde die wissenschaftliche Welt auf den Einbecker Apotheker aufmerksam und brachte ihm die längst verdiente Anerkennung. Seit Urzeiten wusste man um die segensreichen Wirkungen des Mohnsaftes. 800 vor Christus wurde er bei den Sumerern schon eingesetzt. Im 3. Jahrhundert vor Christus wird seine Wirkung in den Schriften des Theophrastus beschrieben. Im Mittelalter war der Mohnsaft wegen seiner Giftigkeit verpönt. Im abergläubischen Mittelalter geriet Opium mit dem Hexenwahn in Verruf. Opium wurde mit den Bilsenkrautextrakten und anderen obskuren Mixturen gleichgesetzt, die Wahnvorstellungen hervorrufen sollten. Wer im Mittelalter ein Mittel gegen Schmerzen anbot, schloss nach Meinung der Kirche einen Pakt mit dem Teufel und wurde als Hexe oder Hexer verbrannt. Das galt auch für diejenigen, die diese Mittel, ob wirksam oder nicht, einnahmen oder an sie glaubten. Schmerzen wurden als Parallele zum Leidensweg Christi angesehen. Schmerz war die Strafe Gottes und musste zur Erlösung der Seele ertragen werden. Schmerz galt in Zeiten des Mittelalters als etwas, das auszuhalten sei. Das beliebteste Allheilmittel im Mittelalter war der Aderlass. Gegen Schmerzen bei Kriegsverletzungen wurde lediglich versucht, durch ein Schierlingssaft Opiatgebräu die Schmerzen zu nehmen. Mit Weidensaft stand außerdem eine schmerzstillende Droge zur Verfügung. Die führte übrigens Ende des 19. Jahrhunderts zur Entwicklung von Aspirin. Im 15. Jahrhundert wurde der Opiumsaft durch Paracelsus wieder eingeführt. Im 16. Jahrhundert galt der Saft als omnipotent und effizient. Sertürner nannte zwei wesentliche Gründe für die Unberechenbarkeit der Wirkung des Opiums.
In jeder Sorte Opium ist das Mischungsverhältnis einem bestimmten Wechsel unterworfen. Nicht allein der Standort und das Klima sind Ursache jenes Wechsels, sondern auch das unachtsame Verfahren bei der Gewinnung dieses wichtigen Heilmittels. Und zuletzt gerät es nicht selten in die Hände merkantilistischer Halbsüchtigkeit, welche dasselbe zum Nachteile vieler leidender Individuen mit solchen Substanzen zu versetzen wissen, die selbst dem geübtesten Auge unbemerkbar bleiben können.
Schon bald nach der Isolierung des Morphins durch Sertürner erfolgten Untersuchungen seiner Wirkung auf den tierischen und menschlichen Organismus. Zu Beginn der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts wurde das Morphin als Therapeutikum in den amtlichen Arzneibüchern aufgeführt, zunächst ausschließlich als Saft oder in Tablettenform eingenommen. Später auch in Form von Salben und Ölen. Ein Vorläufer der Injektion war der Vorgang, dass mit einer Nadel kleine Mengen des Morphin unter die Haut geschoben wurde. Mit der Entdeckung und Einführung der Injektionsspritze 1853 wurde die therapeutische Anwendungsmöglichkeit verbreitert, aber auch dem Missbrauch des Morphiums endgültig die Tür geöffnet. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war von vielen kriegerischen Auseinandersetzungen gezeichnet. Der Krimkrieg, der amerikanische Bürgerkrieg, der Krieg zwischen Preußen und Dänemark und Deutschland-Österreich oder Deutschland-Frankreich. Die Feldärzte machten regen Gebrauch von der Morphiumspritze. Ja, man drückte den Verwundeten die Spritze zur Selbstmedikation in die Hand. Die Folge war ein lawinenartiges Anwachsen der Morphiumsucht. Dieses Wort wurde das erste Mal 1877 von dem Berliner Sanitätsrat Eduard Lewinstein für die Morphinabhängigkeit gebraucht. Dieser Sanitätsrat sagte damals aber auch, dass die Bezeichnung Morphiumsucht für die Fälle auszuschließen sei, bei denen der Morphiumgebrauch durch bestimmte ärztliche Indikationen bedingt sei. Diese ärztlichen Indikationen würden die Gewöhnung verhindern. Tatsächlich ist heute in vielen Schriften zu lesen, dass kaum jemand abhängig wird, der schmerzentsprechende Dosen Opiate bekommt. Im Normalfall könne das Mittel in kürzester Zeit abgesetzt werden, ohne dass sich Anzeichen eines Entzuges zeige. Mit der Erfindung der Injektionsspritze 1853, mit der bereits im 17. Jahrhundert experimentiert wurde, bestand die Möglichkeit, das relativ reine, konzentrierte und spezifisch wirkende Morphin direkt in den Körper zu bringen und einen fast augenblicklichen Eintritt der Wirkung zu erreichen. Zum ersten Mal in der Geschichte verfügte die Medizin über eine Methode, durch die sich der Schmerz, das größte menschliche Leiden, effektiv und schnell bekämpfen ließ. Morphin konnte zwar wenig heilen, aber dafür praktisch alles lindern. Schmerz. Wer ihn empfindet, will ihn schnell los sein. Doch das Wissen ist selbst unter Ärzten mangelhaft. Das wurde 1999 in einem Workshop der Ruhr-Universität Bochum behauptet und dem wird bis heute allgemein nicht widersprochen. Von kompetenter Seite wird behauptet, dass ein großer Teil der niedergelassenen Ärzte keine Rezeptvordrucke für die Verordnung von sogenannten Betäubungsmitteln verfügen, weil sie unter anderem eine Kriminalisierung fürchten oder Vorurteile gegenüber Opiaten vorherrschen. Schmerz ist ein noch immer arg vernachlässigtes Gebiet der Medizin, ohne Lobby in Deutschland, das in der Schmerztherapie sich noch immer auf dem Stand eines Entwicklungslandes befindet. Zum Beispiel haben 90% der deutschen Universitätskliniken keine Palliativstation. Dabei ist chronischer Schmerz die volkswirtschaftlich teuerste Erkrankung. Nach Schätzungen kostet allein chronischer Rückenschmerz jedes Jahr etwa 15 Milliarden Euro an Arbeitsausfall, Berentungen und Rehabilitationsmaßnahmen. Das St. Josef Stift in Celle mit seiner Abteilung für Anästhesie, Intensiv- und Schmerztherapie behauptet in einer 2001 herausgegebenen Schrift, dass bis zu 80% der Tumorpatienten keine adäquate Schmerztherapie erhalten würde. In Europa ist unser nördlicher Nachbar Dänemark der einsame Spitzenreiter im Verbrauch von Morphin als Schmerzmittel. Auf 1 Million Einwohner kommen 83 Kilogramm. Es folgen Schweden, Großbritannien, Frankreich, Irland, Norwegen, Österreich, Schweiz, die Niederlande. Und an vorletzter Stelle, vor Griechenland, liegt Deutschland mit einem Verbrauch von 10 Kilogramm auf 1 Million Einwohner. Professor Dr. Wolfgang Seitz ist Chefarzt für operative Intensivmedizin am Kreiskrankenhaus in Hameln. Mit ihm führte ich in seinem Büro ein Gespräch.
Friedrich Wilhelm Sehrtöner entdeckte das Morphium, so nannte er es damals. Was bedeutete diese Entdeckung für die Medizin?
Ja, nun, die Entdeckung von Morphium stellte Sehrtöner an den Anfang einer Entwicklung, die für seine Epoche etwa von gleicher Bedeutung war wie für unsere Zeit die Entdeckung des Penicillins. Mit der Extraktion von Morphium aus Opium zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte Sehrtöner nicht nur einen bis dahin unbekannten Pflanzeninhaltsstoff isoliert, sondern zugleich auch den Repräsentanten einer völlig neuen Klasse von Verbindungen gefunden. Seine Entdeckung steht damit am Anfang der sogenannten Alkaloidchemie. Für den Zuhörer, als Alkaloide werden im Allgemeinen Pflanzenstoffe bezeichnet, die eine starke, meist sehr spezifische Wirkung auf den tierischen oder menschlichen Organismus ausüben. Es ist heute unumstritten, dass Sehrtöners Entdeckung des schmerzstillenden Morphiums segensreich für viele kranke Menschen war und auch zukünftig sein wird. Wie so oft fanden Sehrtöners Erkenntnisse zunächst kaum die ihnen gebührende Beachtung. Als Medikament setzte sich Morphium, obwohl oral wirksam, erst mit der Erfindung der Injektionsspritze Mitte des 19. Jahrhunderts durch. Inzwischen ist eine Vielzahl weiterer synthetischer Opioide hinzugekommen, die in unterschiedlichem Maße zur Therapie akuter und chronischer Schmerzen Eingang in die Medizin gefunden haben.
Welche Bedeutung hat das Morphin in der heutigen Schmerzbehandlung?
Gerade die frühzeitige Anwendung langwirksamer Morphin und morphinähnlicher Präparate können zur dauerhaften Schmerzlinderung führen und verhindern sogar die Chronifizierung dieser Krankheitsbilder. Besonders wichtig erscheint aber die Erkenntnis, dass für eine erfolgreiche Therapie die Kombination verschiedener Methoden notwendig ist. Dazu gehören vernünftige medikamentöse Therapien, möglicherweise unter Einsatz von Morphin, physikalische Maßnahmen, verhaltenstherapeutische Konzepte, invasive Techniken, aber auch die Anwendung alternativer Verfahren wie die Akupunktur.
Es wird gesagt, dass in Deutschland Schmerztherapie noch immer ein vernachlässigtes Gebiet sei. 90% der deutschen Unikliniken hätten zum Beispiel keine Palliativstation. Wieso, Herr Professor, ist das so?
Nun, aufgrund verschiedener Erhebungen kann man heute davon ausgehen, dass es in Deutschland mindestens 5 Millionen Patienten mit chronischen Schmerzen gibt, die durch unser Gesundheitssystem bei weitem nicht ausreichend versorgt werden. Rechnet man die gut belegten Zahlen auf eine mehr regionale Dimension herunter, ergibt sich nach einer Erhebung des Heidelberger Professors Zimmermann derzeit folgendes Bild. Pro 100.000 Einwohner gibt es etwa 6.250 Patienten mit schweren Dauerschmerzen, die Lebensqualität beeinträchtigen und dauernde ärztliche Versorgung benötigen. Mindestens 12% von diesen Patienten, also etwa 750 Patienten pro 100.000 Einwohner, leiden an problematischen Schmerzzuständen, die vom normalen, niedergelassenen Arzt nicht selten als therapieresistent eingestuft werden und auf jeden Fall einen modernen Therapieansatz durch schmerztherapeutisch qualifizierte Ärzte erfordern. Erfahrungsgemäß kommt niedergelassenen Schmerztherapeuten sowie Schmerzambulanzen und Schmerzkliniken bei der Verbesserung der Versorgung eine wichtige Rolle zu. Eine wichtige Katalysatorfunktion können die Schmerzambulanzen größerer Kliniken einnehmen, etwa durch die Veranstaltung regelmäßiger, für die niedergelassenen Ärzte offenen Schmerzkonferenzen, die die Kooperation über die Fachgebietsgrenzen hinweg stimulieren und verwirklichen. Nun zum zweiten Teil Ihrer Frage. In Deutschland folgte der gesellschaftlichen Ablehnung sogenannter Sterbekliniken in den 70er Jahren der Aufbau weniger palliativer Einrichtungen in den 80er Jahren. Dies änderte sich grundlegend mit dem Beginn der 90er Jahre, ausgehend von einem Modellprogramm des Bundesministeriums für Gesundheit zur besseren Versorgung von Krebspatienten, entstanden bis 1999 bereits 52 Palliativstationen und 62 stationäre Hospize. 1999 wurde erstmals in Deutschland eine Stiftungsprofessur für Palliativmedizin an der Universität Bonn eingerichtet. Diese Entwicklung verdeutlicht zunächst, dass die Pionierzeit palliativer Versorgung einen Wendepunkt erreicht hat. Soll die Implementierung der Intensivmedizin in die Regelversorgung unserer Bevölkerung flächendeckend gelingen, und dahin zielte ja Ihre Frage, ist der weitere Aufbau multiprofessioneller Zentren für Palliativmedizin an unseren medizinischen Fakultäten dringend erforderlich, um den Bedarf an Spezialisten sowohl für die Versorgung als auch für die Forschung und Lehre zu gewährleisten.
In einer Schrift aus dem Jahre 2001 behauptet das St. Josef Stift in Celle, dass bis zu 80% der Tumorschmerzpatienten keine adäquate Schmerztherapie erhalten. Wir haben keinen Widerspruch irgendwo entdeckt. Können Sie diese Aussage auch bestätigen?
Nun, in der Bundesrepublik erkranken jedes Jahr über 300.000 Menschen an einem Krebsleiden. Im Verlauf einer Tumorerkrankung sind Schmerzzustände ein häufiges Symptom. Der Effektivitätsgrad einer medikamentösen Tumorschmerztherapie ist unter Zugrundelegung der von der Weltgesundheitsorganisation publizierten Therapieempfehlung mit 90% extrem hoch. Dieses sogenannte WHO-3-Stufenschema stellt einen bewährten und hilfreichen Handlungsalgorithmus dar, mit dessen konsequenter Anwendung vielen Krebspatienten unnötiges Leiden erspart werden kann. Leider ist jedoch, wie immer wieder festgestellt werden muss, der Bekanntheitsgrad der WHO-Empfehlung zur Therapie von Tumorschmerzen unter Ärzten nicht ausreichend. Erschwerend kommen in dieser Situation zum Teil noch problematische Einstellungen gegenüber Methoden und insbesondere gegenüber Medikamenten wie zum Beispiel Morphin hinzu, die zum Teil auf fehlende Sachkenntnis und irrationalen Vorurteilen beruhen. Wie bereits erwähnt, lässt sich nach weltweiten Erfahrungen bei weit über 90% der Patienten durch eine orale Medikation eine suffiziente Schmerzfreiheit erzielen. Die Notwendigkeit des Einsatzes invasiver Therapieverfahren konnte damit in den letzten Jahren deutlich unter 5% gesenkt werden.
Wie ist eigentlich die Situation in Hameln für Schmerzpatienten?
In enger Kooperation mit derzeit über 150 niedergelassenen Kollegen im Landkreis Hameln-Pyrmont sowie benachbarter Landkreise werden in unserer Schmerzambulanz am Kreiskrankenhaus Hameln Patienten mit akuten und chronischen Schmerzen, also auch Tumorpatienten, durch einen erfahrenen Schmerztherapeuten betreut. Leider ist das Angebot der Schmerzambulanz derzeit jedoch nur in einem engen Zeitrahmen verfügbar. Angesichts der Resonanz und der stetig steigenden Patientenzahlen wird daher bereits über eine Erweiterung dieses Bereichs und weitere Kooperationen nachgedacht. Ich bin zuversichtlich, dass sich Änderungen ergeben werden.
Ich danke Ihnen, Herr Professor.
Ich sprach mit Professor Dr. Wolfgang Seitz, Chefarzt für operative Intensivmedizin am Kreiskrankenhaus in Hameln. Friedrich Wilhelm Sehrtürners Schaffen hat sich keineswegs auf diese große Leistung der Entdeckung des Morphiums beschränkt, obwohl sie allein ihm ein ehrendes und dauerndes Andenken sichert. Sehrtürner versuchte immer wieder in neue Gefilde der Naturwissenschaften und Technik vorzudringen. So befasste er sich in Einbeck mit dem Galvanismus und machte die richtige Beobachtung, dass Ätzalkalien die Verbindung eines Metalls mit Sauerstoff darstellen. Intensiv beschäftigte er sich auch mit der Verbesserung von Schusswaffen. Sehrtürner, der seit 1809 eine eigene Apotheke in Einbeck besaß, verlor 1817 seine berufliche Existenz. Nach dem Sturz der französisch-westfälischen Regierung wurde das an ihn verliehene Apothekenrecht von der nachfolgenden hannoverschen Regierung nicht anerkannt. Sehrtürner musste seine Apotheke aufgeben. Er widmete sich seinen wissenschaftlichen Arbeiten. 1820 und 1822 erschienen die beiden Bände seines großen Werkes mit dem Titel »System der chemischen Physik«, die besonders wegen der Gedankenfülle imponieren. Schließlich gelang es ihm, im Januar 1821 die Ratsapotheke in Hameln zu pachten. Die Ratsapotheke wurde 1611 vom Rat der Stadt Hameln gegründet und 210 Jahre lang von ihr betrieben. Der erste Privatbesitzer der Apotheke wurde Sehrtürner, 1821 also. Die Ratsapotheke befand sich früher im Hochzeitshaus und dort ist auch die Gedenktafel zu Ehren Sehrtürners zu finden. Heute befindet sich die Ratsapotheke gegenüber dem Hochzeitshaus in einem denkmalgeschützten Gebäude. Im Innern der modernen und funktional eingerichteten Apotheke fällt die Bronzebüste von Sehrtürner dem Besucher sofort ins Auge. Dem Kunden, wartend und sich umschauend, fallen auch bald kleine Flaschen mit dem Bildnis Sehrtürners auf. Ratstropfen nach einem Rezept aus der Zeit Sehrtürners ist auf dem Etikett zu lesen. Markus Berz, Ehemann der Besitzerin Ulrike Berz und kaufmännischer Leiter der Apotheke, sagt dazu:
Ja, es handelt sich hierbei um einen Kräuterlikör, um einen Bitter. Das ist nach einem alten Rezept aus der Zeit von Herrn Sehrtürner, was wir vorliegen haben. Das haben wir letztes Jahr mal ausprobiert, zusammengemischt und dann innerhalb von einem halben Jahr, ich würde mal sagen, schöner Arbeit, haben wir es angepasst, verändert, immer wieder mal probiert und letztendlich sind wir zu dem heutigen Ergebnis gekommen. Es wurde früher als Ziel auch entwickelt, um etwas Gutes für die Gesundheit zu tun. Letztendlich, dass wir es auf den Markt gebracht haben, war der Hintergrund nicht nur die Gesundheit. Natürlich ist es etwas Gutes, man tut da seinem Körper etwas Gutes. Aber dennoch ist heute mehr, darf ich sagen, der Spaßfaktor. Es soll schmecken, es soll nach einer Mahlzeit vor allen Dingen diesen guten, klärenden Effekt haben. Und deshalb haben wir es auch auf die heutige Zeit angepasst, um den Geschmack der aktuellen Zeit zu treffen.
Die Geschichte Sehrtürners wird in der Ratsapotheke im Zentrum von Hameln lebendig gehalten.
Natürlich spielt Herr Sehrtürner eine sehr große Rolle in dieser Apotheke. Herr Sehrtürner hat 1821 bis 1841 diese Apotheke als erster Privatbesitzer besessen. Sein Andenken kann jeder in den Räumen sehen. Wir haben eine Bronzebüste von ihm ausgestellt. Weiterhin haben wir sehr viele originale Unterlagen, Mitschriften, Zeichnungen, Aufzeichnungen von ihm in der Apotheke. Weiterhin spielt er natürlich eine sehr, sehr große Rolle bei den Arzneimitteln. Die Entdeckung des Morphiums spielt nach wie vor heute eine sehr, sehr große Rolle. Morphium wird recht breit nach wie vor bei sehr starken Schmerzen.
Schmerzmittel sind offensichtlich Umsatzbringer in den Apotheken. Vorsichtig, sagt Markus Berz, dass Schmerzmittel nach wie vor einen hohen Stellenwert besitzen und der Trend weiter nach oben geht. Wird ein spezielles Rezeptformular vorgelegt, jenes, das signalisiert, dass ein Medikament verschrieben wurde, das unter das sogenannte Betäubungsmittelgesetz fällt, wird vom Apotheker und seinen Mitarbeitern höchste Vorsicht und Aufmerksamkeit verlangt. Aber das kommt selten vor. Die Unkenntnis bzw. das Vorurteil der Ärzte ist groß. Nicht nur im Weserbergland, sondern in ganz Deutschland.
Es ist nicht ganz ein normaler Weg, der dann vollzogen wird, also nicht vergleichbar mit einem Aspirin, was ja auch ein Schmerzmittel ist, ein sehr leichtes. Das Betäubungsmittelgesetz schreibt eine sehr engmaschige Dokumentation vor. Es wird also ganz genau Buch geführt, wann welches Produkt eingelagert wird bzw. auch wieder rausgegeben wird. Und der Patient muss mit einem speziellen Betäubungsmittelrezept zu uns kommen. Dort werden diverse Prüfungen gemacht, sprich, ob das Rezept so in Ordnung ist, ob auch da keine Fehler bei dem Ausfüllen, das ist sehr wichtig, keine Ausfüllungen gemacht wurden. Ja, und dann wird letztendlich an den extra Betäubungsmittel safe gegangen. Auch das bedarf natürlich einer sehr, sehr engmaschigen Kontrolle, auch durch den Apotheker, der jeden Vorgang auch dokumentiert und unterschreibt.
Markus Berz bedauert, dass die Stadtführer den Touristen nichts über das Wirken Sertürners erzählen. Aber er hat Verständnis. Schließlich ist die Rattenfängersage netter zu erzählen als eine Geschichte über Schmerz.
Thank you.
In Hameln führte Sertürner das Leben eines vielbeschäftigten Apothekers. Sertürner heiratete und war schließlich Vater von 6 Kindern. Innerlich kam Sertürner nicht zur Ruhe. Der Gedanke an das von ihm der Menschheit geschenkte Morphium ließ ihn nicht los. Ohne die im Morphium ruhenden Gefahren zu übersehen, verwies er in Schriften immer wieder auf die therapeutische Verwendbarkeit. Er befasste sich mit der Durchschlagskraft der Geschosse, erfand eine Blei-Antimon-Legierung und konstruierte ein neues Hinterladegewehr. 1831, als die Cholera in Europa eingeschleppt wurde, behauptete Sertürner, dass der Erreger ein giftiges, belebtes, sich selbst fortpflanzendes Wesen sei. Ein halbes Jahrhundert vor der Entdeckung des Cholera-Bakteriums durch Robert Koch. Als seine Lehre von der Entstehung der Cholera trotz ihrer Richtigkeit wie viele andere seiner Beobachtungen und Feststellungen abgelehnt wurde, wurde er depressiv. Er war außerdem der Meinung, dass seine Veröffentlichungen in den damaligen Fachzeitungen nicht genügend Anerkennung fanden. In seiner Verbitterung darüber ließ er seine Arbeiten als gesonderte Flugblätter erscheinen. 1826 gründete er auch eine eigene Zeitung. Annalen für das Universalsystem nannte er sie. Sertürner verlor sich schließlich in spekulativen, immer unhaltbarer werdenden Ansichten. Die Kluft zwischen ihm und seinen Zeitgenossen wurde immer größer. Zuletzt hatte er den Boden unter seinen Füßen verloren. In seinen letzten Lebensjahren erkrankte Sertürner an einem schweren Gichtleiden. Das zwang ihn, den Unermüdlichen zur Untätigkeit. Im Alter von nur 58 Jahren, am 20. Februar 1841, starb Friedrich Wilhelm Sertürner. Sein Leichnam wurde von Hameln nach Einbeck überführt. Dort wurde er vor den Toren der Stadt in der Bartholomäuskapelle beigesetzt. Auf seinem Grabstein ist zu lesen: Durch die verdienstvolle Entdeckung des Morphiums wirkte er zum Segen vieler kranker Menschen.
Das war unsere Sondersendung über Friedrich Wilhelm Sertürner. Es sprachen Sabrina Springfeld und Sascha Sommer. Verantwortlich für die Sendung, die 2003 produziert wurde, war Wolfhard Schlassus. Im Namen der Seniorenredaktion verabschiedet sich von Ihnen Dagmar Imels.
I just wish I could have told him.